Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Update, dem Podcast, der den Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur rechtsextremen Straftatenserie in Neukölln begleitet. Und wir begrüßen euch hier zum Rückblick auf die 45. Sitzung vom 4. April diesen Jahres. Wir sind wie immer Vasili Franco, Sprecher für Innenpolitik und Ausschussvorsitzender für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und
André Schulze, direkt gewählter Abgeordneter aus Neukölln und Sprecher im Untersuchungsausschuss von Bündnis 90 Die Grünen.
Wir blicken zurück auf die letzte Sitzung, die wir hatten mit drei Zeuginnen und Zeugen und werden natürlich am Ende der Folge auch wieder einen Ausblick geben, wie es nach der Osterpause, in der ihr wahrscheinlich diesen Podcast hört, auch weitergeht. Aber wir machen das wie gewohnt und gehen ganz chronologisch vor. Beginnen mit der ersten Zeugin. Das ist übrigens die einzige, über die wir dieses Mal wirklich ausführlich berichten können. Warum, erzählen wir euch nachher. Aber wir legen erstmal direkt los. Wir hatten ja gesagt, es gibt noch einige Zeuginnen und Zeugen, die konnten wir aus verschiedenen Gründen nicht hören oder müssen sie vereinzelt nochmal hören. Es war hier so ein Fall, die Zeugin konnte damals im Polizeikomplex, es handelt sich also um eine Polizistin, nicht aussagen, dass sie Nachwuchs bekommen hat. Das ist eine ziemlich gute Ausrede, aber dann wollten wir sie trotzdem, da sie doch sehr intensiv mit der Neuköllner Straftatenserie befasst war.
Genau, die Zeugin Z, die war selber als Kriminalbeamtin im LKA 532, also in dem Kommissariat im Staatsschutzbereich beim LKA tätig, das sich mit organisiertem Rechtsextremismus beschäftigt hat, von ab 2013 bereits und ist dann 2017 Teil der EG Resin geworden, also der Ermittlungsgruppe, die sich um den Neukölln-Komplex das erste Mal gekümmert hat, ist dann auch in die BAO Focus übergegangen und war da bis Ende 2020 Teil der BAO Focus, bevor sie dann in einen anderen Bereich gewechselt ist. Das heißt, sie hat für einen relevanten Teil dieses Untersuchungsausschusses quasi nicht nur in dem Bereich tätig, sondern hat auch an den entsprechenden Ermittlungsgruppen teil.
Es war eine Befragung, die hat sich auch über den ganzen Vormittag gezogen. Kurz zusammengefasst, eigentlich hat sich durch die Bank weg alles bestätigt, was wir sowohl für ein Bild von der polizeilichen Arbeit bisher hatten, als auch das Bild über die Arbeit der Staatsanwaltschaft, der Generalstaatsanwaltschaft und des Verfassungsschutzes. Und wir können ja gerne auf die einzelnen Punkte nochmal eingehen, die den treuen Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts auch bekannt sein durften. Und eine Frage, die es ja gab, hat die Polizei den Seriencharakter erkannt? Wir wussten ja spätestens ab 2017 mit Gründung der EG Resin, so wirklich ab 2018 mit der BAO Focus, war der Polizei ganz klar, dass es sich da um eine Serie handelt. Da fand ich aber dennoch nochmal interessant, die eigene Wahrnehmung der Mitarbeiterin, sowohl in der EG Resin als auch in der BAO tätig. Wie hat sie denn diesen Prozess erst normale Bearbeitung im LKA, dann Ermittlungsgruppe, dann BAO wahrgenommen?
Ja, also sie hat uns das so beschrieben, dass es in der normalen Bearbeitung, da war sie jetzt nicht für so viele Fälle zuständig. Das wurden einfach die neu eingehenden Fälle auf alle Mitarbeitenden verteilt. Und wir haben das ja hier auch in der Vergangenheit schon mal geschildert. Da gab es ja auch Mitarbeitende, die erkannt haben, dass es da eine Serie in den Jahren 2012, 2013 gab, auch aktiv dafür gesorgt haben, dass da Fälle zusammengezogen wurden. Aber eigentlich strukturiert begann das dann erst mit der EG Südost, beziehungsweise dann in einem breiteren Neuköllner Kontext mit der EG Resin. Da hat sie uns aber auch gesagt, in der EG Resin war das alles noch in einer recht rohen Stufe. Also da wurde diese zusammengefügte Ermittlung erst nach und nach aufgebaut. Dem Ganzen wurde erst nach und nach Struktur gegeben. Es war ein Lern- und Aufbauprozess, hat sie das beschrieben, den die EG Resin da durchlaufen hat, um sich mit diesen rechtsextremen Straftaten zu beschäftigen und um eben auch, ich sage mal, Synergieeffekte aus der gemeinsamen Bearbeitung der Fälle zu ziehen. Und sie hat uns das dann so beschrieben, dass es dann zur BAO Fokus übergegangen ist, man da eben schon weiter war in diesem Lern- und Aufbauprozess und schon ein paar Lehren gezogen hat, dann auch sehr strukturiert einzelne Ermittlungsabschnitte gebildet hat. Die waren ja in der Vergangenheit auch schon Thema, also ein eigener Ermittlungsabschnitt beispielsweise für Datenauswertung hatte, die ja eine sehr relevante Rolle gespielt haben in diesem Fall. Und da dann sehr strukturiert die Fälle nochmal komplett angegangen.
Sie hat auch in dieser Frage, was hat man denn konkret gelernt, einen sehr großen Fokus auf den Umgang mit den Betroffenen gelegt. Wir hatten es ja auch hier, das war auch in den Anfangsbefragungen der Betroffenen, sehr deutlich gehört, keine festen Ansprechpartner, oftmals auch den Eindruck, die Polizei kümmere sich nicht um die Fälle. Und diese Wahrnehmung, die konnte die Zeugin an der Stelle tatsächlich auch nachvollziehen.
Ja, sie hat gesagt, es ist eine Herausforderung gewesen. Sie war auch eine der Beamtinnen, die zuständig waren für die Betreuung von Betroffenen und hat da auch gesagt, sie hat über 20 Gespräche in dem Bereich geführt, also schon eine Vielzahl an Gesprächen, hat aber klar gesagt, es gab nicht die eine Person, die immer wieder Ansprechperson für die Betroffenen war, sondern es hat eben gewechselt, es hat je nach Arbeitsabläufen etc. haben unterschiedliche Leute Sicherheitsgespräche oder Informationsgespräche geführt. Das war aus ihrer Sicht ein Problem, neben der Tatsache, dass es natürlich immer wieder auch eine Rolle gespielt hat, dass die Betroffenen Informationen über den Stand der Ermittlungen haben wollten und die der Polizei, die ihnen einfach nicht geben konnte, aus ermittlungstaktischen Gründen. Aber sie hat schon gesagt, die zentrale Lehre aus ihrer Sicht, und die ist ja inzwischen auch umgesetzt, zumindest ist uns das auch so dargestellt worden von Seiten der LKA-Leitung, ist, dass man in der Betreuung der Betroffenen stärker auf feste Ansprechpersonen geht und auch klar kommuniziert, wenn sich diese Ansprechperson ändert, dass eben nicht der Eindruck entsteht, man weiß eigentlich gar nicht mehr, wer zuständig ist bei der Polizei.
Weil die Zeugin auch in verschiedenen operativen Maßnahmen beteiligt war, also auch Frage von Observationen, Abhörmaßnahmen und deren Auswertung, haben wir sie auch da nochmal gefragt zu dem von einem Polizisten erhobenen Verdacht, nämlich dass mögliche Informationen durchgestochen worden sind, insbesondere zu den Observationen. Dieser Verdacht hatte sich aufgedrängt, weil die Polizei ja doch einiges an Maßnahmen gefahren hat. Aber immer wenn die Polizei eine Maßnahme vorgenommen hat, die Rechtsextremen in Neukölln stillgehalten haben.
Ja, sie hat uns hier bestätigt, dass es daraufhin diesen Verdacht in der EG Resin gab und dass der auch diskutiert wurde. Wir haben ja auch schon gehört, daraus wurden ja auch Konsequenzen gezogen. Hier hat sie uns auch bestätigt, dass dann eben die örtlichen Abschnitte nicht mehr unbedingt über die Maßnahmen informiert wurden und auch nicht mehr Teil der Maßnahmen waren. Also am Anfang wurden auch operative Kräfte aus den jeweiligen Abschnitten und Direktionen, im Regelfall damals die Direktion 5, beteiligt an den Maßnahmen. Das war dann nicht mehr der Fall. Und sie musste uns aber auch sagen, dieser Verdacht konnte nicht erhärtet werden im Sinne, dass es dann einen konkreten Hinweis oder einen konkreten Verdachtsmoment war, wer oder dass es dann auch tatsächlich durchgestochen wurde.
Also durch die Bank weg an der Stelle, vieles, was unseren Eindruck von der polizeilichen Arbeit und auch deren Entwicklung bzw. Verbesserung an der Stelle wiedergegeben hat. Und wir kommen zu der Frage der Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und vielleicht knüpfen wir da einfach beim Seriencharakter an. Wir hatten ja auch von den VertreterInnen der Staatsanwaltschaft gehört, naja, es ist ja nur wichtig, dass die Polizei die Fälle bündelt, wie das bei der Staatsanwaltschaft aufgeteilt wird, das ist vollkommen okay. Und natürlich, dass man da jede Straftat einzeln behandeln muss, weil man ja ganz konkrete Tatverdächtige bräuchte. Und wenn es sowas wie eine Serie ist, dann sei es die vordringliche Aufgabe der Polizei, erstens das herauszufinden und dann gegenüber der Staatsanwaltschaft zu kommunizieren. Und da hat auch diese Polizistin doch recht deutliche Worte gefunden.
Ja, die Polizei hat das kommuniziert an die Staatsanwaltschaft. Die Zeugin hat ausgesagt, dass mehrfach von Seiten des LKA und der EG Resin beziehungsweise dann der BAO Fokus dargelegt wurde, warum die Polizei den Seriencharakter sieht, warum sie hier eine gebündelte Bearbeitung auch auf Seiten der Staatsanwaltschaft für sinnvoll erachtet. Aber all diese Vermerke und all diese Darlegungen seitens der Polizei sind zu Zeiten, als das Verfahren noch bei der Abteilung 231, also beim Staatsschutz der Staatsanwaltschaft lag, ganz offensichtlich ins Leere gelaufen.
Sie hat dargestellt, dass mit der IG Riesin oder eben spätestens mit der BAU Fokus die Polizistinnen und Polizisten, die mit der Neuköllner Anschlagsserie befasst waren, da wirklich viel Arbeit reingesteckt haben, praktisch in der Lage gelebt haben. Und natürlich, wenn man sich so einem Komplex annimmt, war aus ihrer Sicht recht klar, dass wenn das auf mehrere Staatsanwälte verteilt ist, das natürlich schon die Arbeit und auch die Kommunikation erschwert und das eben sehr, sehr lange der Fall war. Es stimmt ja, dass dann ein Teil der Verfahren federführend beim Staatsanwalt Storm damals gebündelt worden ist. Das hat man dort auch gemerkt, aber die Hinweise von Seiten der Polizei, die kamen eben an der Stelle schon deutlich früher. Und auch stimmt es, dass natürlich die Staatsanwaltschaft eine andere Rolle hat und kritisch auch darauf schauen muss, ob die beantragten Maßnahmen von Polizeiseite auch rechtlich durchsetzbar sind. Es gab auch Maßnahmen, die genehmigt worden sind, aber auch hier kam dann wieder der Eindruck, dass bei manchen Maßnahmen, die uns auch die Polizei ziemlich schlüssig erklären konnte, wie beispielsweise wiederholte Kreuztrefferanalysen, also wo die Polizei die Standortdaten von Handys mit beispielsweise Tatzeiten und Tatorten abgleicht, dass die dann mal genehmigt worden sind und an anderer Stelle wieder nicht, obwohl sich eben die Polizei da mehr Ermittlungserfolge dadurch versprochen hätte.
Wir haben dann auch, weil die letzten Monate ihrer Tätigkeit ja dann genau das Zeitraum von August 2020 bis Jahresende 2020 die Übernahme der Generalstaatsanwaltschaft darstellen und die ersten Monate der Generalstaatsanwaltschaft, die, wie wir schon aus vorherigen Befragungen und im Aktenstudium wissen, ja von sehr intensiver neuer Ermittlungstätigkeit und sehr intensiver Beschäftigung mit den Fällen geprägt waren. Da hat sie auch ganz klar ausgesagt, ja, die Generalstaatsanwaltschaft ist von Anfang an in eine sehr aktive Kommunikation mit ihm gegangen, hat die Leitungsbefugnis der Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen deutlich aktiver gelebt und hat auch Anregungen für weitere Maßnahmen gegeben. Da hat ein gemeinsamer Brainstorming-Prozess stattgefunden. Was können noch für Maßnahmen, was können noch für Ermittlungsansätze gefahren werden? Also auch diese Polizistin hat uns sehr eindeutig bestätigt, dass durch den Wechsel zur Generalstaatsanwaltschaft da ein ganz anderer Drive in die Zusammenarbeit und auch damit nochmal in die Ermittlungstätigkeit gekommen ist.
Und dann last but not least die Zusammenarbeit oder die nicht vorhandene Zusammenarbeit der Polizei mit dem Verfassungsschutz. Hier hatten wir insbesondere immer wieder den Fokus auf die Behördenzeugnisse, also die Informationen, die der Verfassungsschutz der Polizei in Form eines offiziellen Dokumentes zukommen lässt, damit dort entsprechende gefahrenabwehrrechtliche oder strafprozessuelle Maßnahmen eingeleitet werden können. Und auch da hat man jetzt von ihr wieder geschildert bekommen, dass diese Informationen aus den Behördenzeugnissen, zumindest in der Vergangenheit, nicht immer besonders hilfreich waren, beziehungsweise bei der Polizei erstmal viel Grübeln ausgelöst haben, wie man denn mit diesen Zeugnissen umgeht und was man aus den darin enthaltenen Informationen mitnehmen kann. Wir haben ja hier das prominenteste Beispiel mit dem Behördenzeugnis, mit der Nennung des roten Smarts, der dem aber nicht wirklich viel mehr stande. Es war der rote Smart von Ferhat Kocak, der von den Rechtsextremen ausgespäht worden ist. Und genau anhand dieses Beispiels hatten wir nochmal genauer nachgefragt, wie Sie mit diesem Behördenzeugnis umgegangen sind.
Ja, das hat sich eingereiht in die Darstellung, die wir schon hatten. Wir wissen ja schon, dass die Kommunikation der Information des Roten Smart von Seiten des Verfassungsschutzes an die Polizei gab, dass die Polizei dann recherchiert hat nach örtlichen Clustern, welche Smarts in Frage kommen. Da kam auch zwei Tage vor dem Brandanschlag das formale Behördenzeugnis, aber es hat es eben nicht gelungen, trotz verschiedener Hinweise, die bei Verfassungsschutz beziehungsweise bei der Polizei vorlagen zur Person Ferhat Kocak, am Ende diese Informationen zusammenzuführen, was sicherlich auch, und das hat auch die Zeugin hier bestätigt, mit der dann noch etwas ruckeligen Kommunikation zwischen Polizei und Verfassungsschutz zu tun hatte, wo die verschiedenen Informationen nicht zu einem gemeinsamen Puzzlestück zusammengefügt werden konnten, was eben auch damit zu tun hatte, dass dieses Behördenzeugnis wieder was die Verwertbarkeit angeht, nur das Mindestmaß an Informationen enthielt und dadurch die Person nicht mehr rechtzeitig identifiziert werden konnte.
Das heißt, man hat da gemerkt, es hat nicht wirklich geruckelt. Man hat ein bisschen aneinander vorbei kommuniziert. Aber das hatte eben dann zur Folge, als der Brandanschlag auf Ferhat Kocak erfolgte, dann ein Behördenzeugnis verfasst worden ist, wo der Verfassungsschutz auf 2-3 Seiten ausgeführt hat, was er denn tatsächlich alles weiß, hat natürlich auch bei der Polizei die Reaktion ausgelöst. Naja, hättet ihr uns das vorher gegeben, wären die letzten Tage und Wochen vielleicht auch etwas anders verlaufen. Das war zumindest auf der Polizeidienststelle durchaus Thema.
Ich glaube, dann können wir zu den beiden weiteren Zeugen des Tages kommen.
Auch wenn das wahrscheinlich jetzt ein sehr kurzer Teil wird.
Ja, weil diese beiden Zeugenbefragungen haben komplett in nicht öffentlicher Sitzung stattgefunden. Eine Sitzung sogar komplett im Geheimschutzraum. Auch hier zwei Zeugen, die wir nachgeholt haben. Einmal ein Zeuge aus dem Bereich der V-Personenführung, also der Vertrauenspersonenführung bei der Polizei Berlin. Das ist ein Bereich, Vertrauenspersonen sind eben Personen, in dem Fall aus der rechtsextremen Szene, die dort aktiv sind, die von der Polizei angeworben werden, um regelmäßig Informationen an die Polizei weiterzugeben, um auch mal zu Veranstaltungen zu gehen, wo man Informationen gewinnen will etc. Diese Sitzung, da haben wir uns ausgetauscht darüber, inwiefern es in der Szene in Neukölln V-Personen des Landeskriminalamts gab. Und die zweite Zeugin
war dann vom Verfassungsschutz. Dort hatten wir ja immer wieder die Thematik der Auswertung der Telekommunikationsüberwachung. Wie ist die gelaufen? Auch im Bericht der Sonderermittler gab es da ja Kritik am Verfahren in der G10-Stelle, also die Stelle, die die Abhörmaßnahmen durchführt, dass dort dieses System in der Vorauswertung, also die Personen, die Gespräche mithören, dass man das optimieren kann. Deshalb haben wir dort auch eine entsprechende Vorauswärterin, die auch die Maßnahmen gegenüber Hauptverdächtigen mit gehört und protokolliert hat, im Geheimschutzraum vernehmen können. Sagen wir mal so, bei beiden Zeuginnen und Zeugen hat sich jetzt nicht unsere Erkenntnislage oder Bewertung der Sachverhalte geändert.
Ich will einmal auf den Sonderermittlerin-Bericht eingehen. Da war ja eben genau die Frage, kann die Vorauswertung in ausweichendem Zeitraum die vorliegenden Telefonmitschnitte etc. auswerten. Das wurde da in Zweifel gezogen und da wurde eine Engstelle ausgemacht, die von Seiten der Sonderermittlerin auch gesehen wurde als Risiko, dass da eben Informationen liegen bleiben. Ich glaube, so viel kann man sagen. Es betrifft jetzt nicht nur die Befragung, die wir am Freitag hatten, sondern auch die vorherigen. Diese Einschätzung kann wir jetzt so nicht bestätigen. Die wird von den Personen, die da gearbeitet haben, so nicht geteilt, sondern da wurde uns schon klar gesagt, dass die entsprechenden Produkte der Telekommunikationsüberwachung, also sowohl Telefonmitschnitte, SMS, E-Mails, dass die sehr zeitnah bearbeitet werden konnten und da im Regelfall keine großen zeitlichen Rückstände aufgetreten sind.
Kann man natürlich trotzdem bemängeln, weil es ja sicherlich schlau ist, wenn man schon so eingriffsintensive Maßnahmen wie Abhörmaßnahmen durchführt, dass man die möglichst in einer unmittelbaren zeitlichen Nähe abhört. Was wir aber sehen, ist, dass jetzt durch diese Abhörmaßnahmen, die stattgefunden hat und deren Auswertung nichts so gravierend ins Gewicht gefallen ist, dass dadurch Taten hätten verhindert werden können oder damit nicht rechtzeitig eingeschritten worden ist, abgesehen eben von den Grundproblematiken, die wir an anderer Stelle, insbesondere in den Folgen über den Verfassungsschutz aufgeworfen hatten, dass schlicht die Erkenntnisse, die man gewinnt, nicht vernünftig zusammengefügt worden sind.
Ja, ihr merkt, wir bewegen uns langsam aber sicher auf die Zielgerade der Beweisaufnahme hinzu. Dadurch haben wir jetzt in den Befragungen auch nicht mehr ganz so viele neue Sachverhalte. Deswegen würde ich jetzt auch schon in Richtung Ausblick gehen, weil in den nächsten zwei Sitzungen, wir haben noch 4 Sitzungen bis zur Sommerpause, und in den nächsten 2 Sitzungen werden Straf- und Disziplinarverfahren gegen Polizistinnen im Fokus unserer Befragungen stehen. Da gibt es sowohl den Fall des Polizisten Stefan K., der in der EG Rex tätig war in Rudow und auch in der OG Rex am Abschnitt in Rudow, und der dann in der Folge straffällig wurde bei einer Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Fußballspiel. Und der Betroffene der Körperverletzung, da handelte es sich um einen Geflüchteten. Und wir werden uns auch mit der Chatgruppe Die Eierköppe beschäftigen, die ja auch Thema war in der Presseberichterstattung, wo es um eine Reihe von Polizistinnen ging, die in einer Chatgruppe waren, in der verfassungswidrige Kennzeichen verwendet wurden, in denen volksverhetzende Parolen geäußert wurden etc.
Und Dienstgeheimnisse verraten gehört auch noch dazu.
Und Dienstgeheimnisse verraten. All diese Fragen werden Inhalt der nächsten zwei Sitzungen. Beim nächsten Mal werden wir drei Zeugen aus dem Bereich hören, dazu noch den Beamten Stefan K. und auch noch einen Rückgriff auf unsere Zeit mit der Staatsanwaltschaft, die Protokollantin des Gesprächs der Befragung zwischen Oberstaatsanwalt Fenner und Tilo P.
Also die nächste Sitzung, dann nach der Osterpause, aber dennoch erst am 16. Mai. Bis dahin können wir dann einmal durchatmen und haben dann wahrscheinlich eine sehr lange Sitzung vor uns, denn 5 Zeuginnen und Zeugen an einem Tag, das hatten wir auch noch nicht. Mal schauen, ob sie dann auch alle erscheinen. Es wird aber auf jeden Fall spannend bleiben. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Über alles Weitere halten wir euch wie gewohnt auf dem Laufenden. Hier nach jeder Sitzung im Update zum Neukölln-Komplex. Und wir bedanken uns jetzt erstmal fürs Zuhören, für die Treue. Und wer die letzten Folgen noch nicht gehört hat, dann lohnt sich's ja, in die ein oder andere alte Folge mal reinzuhören, um dann auf dem Laufenden zu sein, wenn wir in alter Frische wieder loslegen. Bis dahin.
Auf Wiederhören.